Liebe Zuschauer, hallo, herzlich willkommen bei Gott und die Welt. Heute wollen wir einem Begriff nachgehen, der gerade bei uns in Deutschland eine wichtige Rolle hat, das Generationentrauma. Wir wollen klären, was es damit auf sich hat, warum es gerade bei uns auf so fruchtbaren Boden fällt, dieses Thema. Und wir wollen auch die Frage stellen, ob wir nicht vielleicht dabei sind, so ein neues Trauma jetzt vielleicht auch generationenübergreifend zu erschaffen. In dieses Thema steigen wir jetzt ein und jetzt geht's los. Jascha, grüß dich. Schön, dass wir wieder mal die Gelegenheit haben, in neue Themengebiete abzutauchen. Servus.
Ja, hallo Robert. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, ich freue mich. Also ich freue mich immer, mit dir was zu machen. Aber jetzt bei dem Thema zu sagen, ich freue mich auf das Thema, das geht nicht. Das haben wir gerade schon irgendwie gehabt, ne? Wegen Anmord und so, dass das
Ja.
schwierig ist. Wie drückt man es aus?
Ich habe auch
Und trotzdem
nur 12.000 Anläufe gebraucht hier,
war super.
um das. Die
Also
Quintessenz
absolut in
der
Ordnung.
letzten 3 Stunden war dann die Anmoderation. Nee, es ist echt schwer, da irgendwie auch neutral zu bleiben, weil Trauma an sich ist ja im Titel schon ein krasses Thema. Und wenn es dann um Generationentrauma geht, dann ist das natürlich noch eine andere Sache, weil viele von uns davon betroffen sind, ohne dass sie überhaupt eine Ahnung haben, dass es sie betrifft. Und vor allem, ja, wie auch schon gesagt, dass das eben bei uns in Deutschland offensichtlich eine ganz besondere Rolle spielt, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in unserer Politik, was wir ja tagtäglich sehen. Ja, die Irrationalität, die wir in unserem Land beobachten können, das ist geradezu erschreckend.
Ich fand es auch jetzt bei der Vorbereitung überhaupt auf das Thema, das, was jetzt hier alles im Video gleich besprochen wird, auch mit unserem Gast zusammen, fand ich es eigentlich interessant zu sehen, wie groß die Tragweite dieses Themas ist, auf was wir so kommen werden, weil es Dinge betrifft, die klar jetzt hier unser Land natürlich stark mit betreffen, aber generell das Leben eines Menschen. Oder überhaupt, wie funktionieren wir, dass das einfach auch mit betrifft. Und ich fand es super schade auch bei der Vorbereitung, wie wenig Raum scheinbar das Thema in unserer Gesellschaft hat, wie man es manchmal macht. Also bei manchen Themen sollte man es nicht machen, aber ich habe bei Wikipedia hier einfach mal reingeguckt. Und selbst da unter dem Unterpunkt Trauma, psychisches Trauma, ne, psychologisches, ist das transgenerationale Trauma. Eigentlich nur so ein Absatz. Und mir kam es so vor, als ob auch das so eine Repräsentation davon ist, dass es in den Köpfen der Menschen gar nicht so richtig existiert. Da habe ich ein bisschen, ja, erschrocken fast schon, wegen dieser Bedeutung, die dahinter steht. Und vielleicht ein Zitat mal auch, was das zeigt, dass das jetzt nicht, ich bin Laie, ne? Du bist Laie. Wir haben da jetzt nicht die Ahnung eigentlich von. Aber mal ein Zitat von einer Expertin, der Frau Dr. Katharina Drexler, die hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Ererbte Wunden, wo es speziell um diese Thematik geht. Und sie schreibt hier, noch immer ist die Quelle, also sie spricht hier über auch den jetzt Kriegssituation in Deutschland und so, was wir hier hatten. Also sie schreibt hier, noch immer ist die Quelle des Hauptschmerzes, die Traumata der Vorgeneration, nicht erkannt. Viktor von Weizsäcker beschrieb mit dem Satz, dass ein Mensch, Zitat, das ungelebte Leben eines anderen sein kann, wie das stellvertretende Leben von extrem traumatisierten Eltern weitergegeben wird. Was ich jetzt hier super interessant finde in diesem Zitat, eigentlich der erste Teil eher, dass sie sagt, die Quelle des Hauptschmerzes, der auch kollektiv irgendwie da sein kann, sie sagt, das ist nicht erkannt. Traumata der Vorgeneration.
Ist ja auch etwas, was für den Normalbürger im ersten Moment etwas abwegig klingt, wenn man sich vorstellt, ja, dass mein Opa oder mein Urgroßvater irgendwann mal eine echt beschissene Erfahrung gemacht hat oder auch eine längerfristige ja, Extremsituation erleben musste. Krieg ist sowas zum Beispiel, ja, dass sich das dann auf die Kinder, Enkelkinder oder Urenkel sogar auswirkt. Da wird im ersten Moment der normal geschulte Bürger sagen, komm, Schwurbeleimer, ja, so, lass mal stecken. Aber es gibt ziemlich gute Forschung darüber schon, über dieses Thema. Und dieses Feld wollen wir heute natürlich aufmachen. Und zwar gerade im Hinblick auf Deutschland. Also, wir wissen ja alle, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, die war sehr zerrissen. Der Erste Weltkrieg 14 bis 18, dann die ganze Geschichte danach, die bis zum Zweiten Weltkrieg, das war ja mehr oder weniger auch ein mühseliger Kampf der Bevölkerung mit den verschiedenen politischen Strömungen, und dann kam die NS-Zeit dazu, dann der ganze Krieg, die Zerstörungen und dann erst langsam dieser Aufbau wieder. Also da gab es sehr viel Leid, sehr viel Traumata, und das kann natürlich dann durchaus dafür gesorgt haben, dass die Kinder, die also gerade so unsere Elterngeneration, also mein Vater ist Jahrgang 41, Mutter 46, die sind genau im Krieg oder kurz nach dem Krieg geboren, dass die das zum Teil mitgekriegt haben oder eben direkt danach in den ersten Friedensjahren danach das mitbekommen haben. Aber das wollen wir im Einzelnen, wollen wir das heute aufdröseln. Aber nicht nur wir beide alleine, sondern wir haben uns auch heute wieder einen Gast eingeladen. Ein Gast, den unsere Zuschauer vielleicht schon, der ein oder andere hat ihn vielleicht sogar schon gesehen. Er hat uns einen Videobeitrag geschickt zur 200. Sendung, aber die kam gar nicht bei der 200., sondern weil es so ein langer Beitrag war, haben wir uns entschlossen, den damals in einer Sendung vorher schon zu zeigen. Und dabei kam dann eben sehr viel Feedback, ja, über die Gedanken, die er da geäußert hat. Und wie hast du das wahrgenommen?
Ich fand es auch euer Gespräch da, ne, bei der Sendung schon sehr interessant. Da war auch Stoner dann mit dabei, wo es dann auch so ein bisschen in spirituelle Aspekte sogar mit reinging, ne, von ihm her, also mit dieser Thematik dazu. Und ich fand es wirklich auch interessant, die Reaktion jetzt von euch oder auch vom Frank, ne? Schäfer hat direkt so gesehen gesagt, hey, melde dich doch bei uns, Johannes, ne? Schreib mal eine E-Mail und so, das könnten wir doch nochmal aufgreifen. Das kam ja auch direkt in der Sendung vor, zu sagen, Mensch, da sollten wir eigentlich mal was draus machen, weil das Thema halt eine große Bedeutung hat. Fand ich gut. Also, dass direkt das ja auch Resonanz da war. Ne?
Genau.
Richtig.
Und deswegen ist er heute bei uns. Und wer er ist, das stellen wir euch dann gleich vor. Auf jeden Fall, seinen Namen können wir schon mal verraten. Es ist der Johannes Krug, und der wird mit uns einsteigen in das Thema Generationstrauma. Hallo Johannes, grüß dich. Einen schönen Gruß nach Karlsruhe.
Hallo
Hallo Johannes.
zusammen, schön, dass ihr da seid, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Du hast ja mit deinem Videobeitrag da schon für, ja, Resonanz gesorgt. Also nicht nur bei uns da im Homeoffice, sondern auch bei unseren Zuschauern. Da gab es doch einige Kommentare und auch die ein oder andere Mail, die das Thema doch gerne vielleicht tiefer gesehen hätte. Lass uns dich mal kurz vorstellen, Johannes. Wie gesagt, du bist in Karlsruhe zu Hause. Wie ist denn dein Werdegang und wie können wir das verstehen, dass du dich gerade mit so einem Thema irgendwie interessierst? Ist es beruflich für dich auch ein Thema?
Ja, auf jeden Fall ist das beruflich für mich ein Thema, und es war irgendwo schon immer so ein Thema für mich. Ich habe ja angefangen als Soldat, war 12 Jahre lang bei der Bundeswehr und habe dann Kindheitspädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Bewegung und Sprachförderung. Habe dann im Kindergarten gearbeitet und bin dann bei einem privaten Jugendhilfeträger, habe ich dann angefangen zu arbeiten, habe dann da die Flüchtlingskrise mitgemacht, so komplett dann, ja, 5 Jahre waren es ja fast. Von Ankunft in Deutschland bis Schule, Ausbildung, Integration, ja, alles Mögliche mitgemacht. Und genau, habe dann jetzt angefangen, mich selbstständig zu machen als Pädagoge, und mache jetzt sozialpädagogische Familienhilfe. Nebenher habe ich dann noch auch energetische Ausbildung gemacht als spiritueller Wegbegleiter. Ja, das ist jetzt gleich bald fertig, jetzt dann nächsten Monat. Einen Universitätslehrgang gemacht, Spiritualität in den psychosozialen Berufen, Uni Wien, Uni, falls das jemand was sagt. Und genau, von daher begleitet mich immer dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und warum bin ich so, wie ich bin, und warum, ja, agiere ich oder handle ich auch so, wie ich bin, eigentlich schon immer. Und da liegt das Thema Trauma eigentlich ziemlich nahe, dass man sich damit beschäftigt, weil ich das halt auch für mich gemerkt habe.
Was total faszinierend ist, du sagst 12 Jahre Bundeswehr und dann Kinderpädagoge. Das ist jetzt ein Weg, den auch nicht jeder vermutet. Die meisten Leute, die 12 Jahre beim Bund waren, machen dann irgendwas mit Security oder in diesem Bereich dann eher oder. Aber wie kommst du denn vom Militär zur Kinderarbeit?
Ja, das ist eigentlich ein ziemlich gängiger Weg. Also wird auch als gerne genommen, weil Soldat sein hat halt nicht nur was mit Schießen und Töten zu tun, sondern eben auch was mit Erziehung zu tun. Und da ich halt auch Ausbilder war und 10 Jahre lang auch ausgebildet habe, Menschen geführt habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich eine Erziehungsmethode kennengelernt, sage ich jetzt mal. Und jetzt schaue ich mir mal noch die restlichen an. Ja, und da mich eben diese Persönlichkeitsentwicklung auch immer interessiert hat und ich halt auch wissen wollte, ja, wie funktioniert das von Anfang an? Ja, Stichwort Anlage Umwelt, was beeinflusst uns da alles? Genau, habe ich das einfach gemacht und das war halt, muss ich ehrlich sagen, da war ich ein bisschen pragmatisch, nachdem ich dann 12 Jahre lang durch Deutschland und die Welt gereist bin, habe ich gesagt, jetzt habe ich nicht mal Lust, irgendwo am anderen Ende von Deutschland zu studieren, sondern da habe ich gesagt, da bleibe ich in der Heimat, habe geguckt, was es da gibt und habe ich gedacht, alles klar, dann nehmen wir den Kindheitspädagogen.
Faszinierend, ja.
Johannes, ganz kurz reingerätscht, Frage wegen ja, Arbeit beim Militär. Du warst auch im Ausland, hattest du, glaube ich, gesagt. Und was mir durch den Kopf schoss noch, war so diese Frage, war bei den Kameraden, gab es Gespräche über diese Thematik posttraumatisches Stresssyndrom, posttraumatische Belastungsstörung? Gab es das und war das auch ein Grund für dich, mit da zu wechseln oder war das jetzt nicht das Thema? Also ich habe es verstanden, was du jetzt sagtest mit Erziehung, finde ich super logisch. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber gab es das auch?
Eigentlich weniger.
Super.
Also das waren so die Themen, das war so, ja, posttraumatische Belastungssyndrom, Kamerad gestorben, schlimm, ja, waren alle angeschlagen und aber es war jetzt nicht so, dass man das irgendwie sich darüber ausgetauscht hätte oder so irgendwie, dass man, ja. Das jetzt weniger, ne? Und es
Hast
war jetzt
du?
auch nicht so der Grund, weil ich jetzt für mich und deswegen, also ich hatte schon immer so einen Hang zur Psychologie, das habe ich dann auch im Nachhinein gemerkt, ja, dass ich mir das, also solche Fragen habe ich für mich immer gleich geklärt und habe mich dann auch selber damit beschäftigt. Also ich habe dann, also mit 21 war ich das erste Mal im Einsatz und habe dann natürlich mein Testament schreiben müssen und den ganzen Nachlass regeln müssen und dann waren das sozusagen meine ersten Gedanken oder na, wo ich mir sagte, okay, ich werde sterben, ich komme nicht mehr zurück, ne, gehen wir mal davon aus und irgendjemanden, ja, in den nächsten Tagen werde ich jemanden erschießen müssen.
Hast du
Ich komme nicht damit
persönlich
klar.
mitgekriegt, dass ein Soldat gefallen ist in der Zeit, wo du im Einsatz warst? War das in deinem Umfeld? Weil es sind ja doch insgesamt Afghanistan, glaube fast 60 Soldaten gestorben in der Zeit, ja?
Kommt jetzt darauf an, wie du persönliches Umfeld definierst. Also bei mir aus der Kompanie nicht, aber Nachbarkompanie. Ja, jetzt persönlich habe ich ihn jetzt nicht so gekannt, aber man läuft ja immer sich ständig über den Weg
Aber
irgendwo so in der Kaserne.
in der Zeit, wo du im Einsatz warst, ist das passiert. Ja, so
Ach so,
das.
nee, während dem Einsatz nicht.
Okay,
Nee.
alles klar. Nee,
Da
weil das dann natürlich
war.
auch eine gewisse Art von ja, Trauma, wenn wir gerade beim Thema sind, ne, auslösen könnte. Das ist ja aber nicht das Hauptthema. Mir hat es halt nur interessiert, weil ich selber war nie im Einsatz, obwohl ich auch so lange beim Bund war. Ich kenne viele Leute, die danach verändert zurückgekommen sind, weil sie durch das Gesehene und auch das Erlebte natürlich dann da auch traumatische Erfahrungen gesammelt haben. Dich hat
Ja.
es nicht so weit traumatisiert, würdest du nicht sagen, oder?
Nee, nicht. Also ich war ja auch Funker, Fernmelder. Also ich war immer sozusagen am geschütztesten Bereich. Und deswegen gab es jetzt für mich nicht so die direkten traumatischen Erlebnisse. Also wenn, dann habe ich die halt peripher mitbekommen. Ja?
Okay, ja,
Also
verstehe.
das dann. Das ist halt, es ist aber schon auch ein komisches Gefühl. Also zum Beispiel, wenn man dann in die Nachbarkompanie durchs Gebäude läuft und dann ist da so eine Tafel, so eine Ahnentafel, also eine Ehrentafel und so von allen gefallenen Kameraden in der Kompanie, ja, und du läufst da durch und denkst so, hey, den hast du noch letztens noch gesehen oder so, ne? Oder ja, mit dem warst du gemeinsam auf dem Schießplatz oder so und ja, genau.
Verstehe.
Und du hast dann ständig diesen, ja, den Tod vor Augen, wie schnell das gehen kann, einfach dieses so, boah, von jetzt auf nachher ist alles weg. Mhm. Ja, das, also das habe ich halt für mich gemerkt, also da bedurfte das gar nicht, und das ist vielleicht auch noch so ein, das ist auch so ein Grund gewesen, wo ich für mich einfach gemerkt habe, es braucht eigentlich gar nicht so traumatische Ereignisse, wie wir uns das erst mal vorstellen, ja, es muss gar nicht so schlimm sein, also es sind so einfache Sachen, die einen so tief berühren und so tief treffen, ja, dass die einen schon, ja, ein bisschen aus der Bahn bringen, also gibt da schon so ein, zwei, drei, vier paar Momente, wo ich sage, ne, bin ich froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist, wie es ist. Ne? Oder halt, ja, genau, wie gesagt, so dieses Bild, man läuft da durch und ich finde, boah, oder wie man muss, ich weiß ich nicht, also man muss sich halt mal vorstellen, du stehst da, hast dein Gewehr in der Hand und weißt, der Nächste mit dem Turban um die Ecke kommt, den musst du schießen. Also dem jagst du eine Kugel rein. Und dann darfst du nicht denken und das heißt nicht, ne? Und das ist Nacht. Du bist in einem fremden Land und da vorne macht es irgendwo bum bum und du hast einen Deckel und neben Deckel auf dem Kopf und neben dir ist dein Kamerad und du weißt, ne? Also wer schneller schießt und besser trifft, der überlebt einfach. Und dir ist klar, du Ethik, Moral ist jetzt gerade nicht so. Also du musst ihn erschießen, weil sonst bist ich entweder ich selber tot oder mein Kamerad ist tot. Ja, also da hast du dann schon diesen ethisch-moralischen, emotionalen Konflikt auch, dass du sagst, okay, das muss ich erstmal. Ne? Ich meine, du kannst natürlich jederzeit den Kopf ausschalten und sagen, Studie, zack, mache ich, ja. Aber so bin ich halt nicht. Also, ich habe mich da schon beschäftigt und mich hat es dann auch, ich musste das für mich immer klären. Und wenn ich das für mich geklärt habe und gesagt habe, ja, ist okay, kann ich, habe ich damit abgefunden, wenn das so ist, dann muss ich damit leben. Also die Konsequenz akzeptiert habe, dann, ja, dann ziehe ich es auch durch und dann kann ich auch, nicht kopflos, aber dann handle ich einfach, ja, ohne groß drüber nachzudenken, weil ich weiß, ich habe meine Entscheidung getroffen.
Mhm. Ja. Ich finde es super interessant, gerade da zuzuhören dir, weil da habe ich nie drüber nachgedacht vorher, also auch sorry an alle Soldaten, so, dass ich da irgendwie vielleicht auch eine falsche Ansicht dann habe oder hatte und so, weil diese Erlebnisse, die du da beschreibst und hattest, mir geht gerade die Frage durch den Kopf, bei wie vielen Kameraden oder wie vielen Leuten beim Bund oder beim Militär generell ist das denn so, dass das, was sie erleben, vielleicht nachher das auslöst, was ja Veränderungsarbeit halt, ne? Also dieses auch spirituelle Fragen, Fragen der Ethik und Moral, was du sagst. Ich muss gerade dran denken, an zwei Soldaten hatte ich mal gehört, die waren beim Corona-Ausschuss interviewt worden, ne? Aus Polen. Und das war auch, da kamen nachher so spirituelle Gedanken mit rein, bei dem, was sie verfasst hatten als Schreiben und so. Und super interessant, macht für mich irgendwie so ein gedankliches Tor irgendwie gerade auch auf, auch wenn das jetzt gar nichts mit Traumata direkt zu tun hat, finde ich aber, also danke, dass du das so erzählst, finde ich super spannend.
Gerne. Heißt aber auch, dass nicht jeder Soldat einfach nur ein Befehlsempfänger und Roboter ist, wenn man sich in dieses System hineingibt, versucht man halt da drin zu arbeiten, so gut wie es geht. Klar, man muss sich den Konsequenzen bewusst sein, man ist entweder selber gezwungen, diese Aktionen auszuführen oder wird Opfer einer dieser kriegerischen Handlungen, das natürlich dann ein ganz anderes Umfeld. Witzig, was du vorhin gesagt hast mit diesem, da geht man in so eine Kompanie rein und da steht so ein Gedenkstein, hatte ich auch einer meiner Freunde aus meiner Heimatstadt, der war auch Pilot bei uns in der Staffel, der einzige, der erste Pilot, den ich überhaupt kennengelernt hatte, der hat mir vor der Ausbildung noch geholfen und als ich damals in der Grundausbildung war, in fliegerische Grundausbildung in Bremen oben, noch keine Flugstunde gemacht, ist er mit 7 Mann zusammen, also insgesamt 7 Mann sind abgestürzt auf den Azoren, 95, das ist die letzte Transall, die damals runtergefallen ist, seitdem nie wieder, jetzt fliegt sie auch gar nicht mehr, aber gerade den habe ich gekannt und ich bin dann jeden Tag an diesem Gedenkstein vorbeigelaufen und habe da auch so ein Mini-Trauma gesehen, so nach dem Motto, was hätte ich gemacht in dieser Situation, wo das schiefgegangen ist. Das war so ein prägendes Ereignis, diesen jungen Mann zu sehen, der mir jahrelang vorher geholfen hatte, da in diesen Weg reinzukommen und gerade den hat es erwischt. Ja, Kurt Mürus aus Mödingen, den möchte ich unbedingt mal sagen, diesen Namen, den habe ich nie vergessen. Das ist wie so ein ja, ich will ihn jetzt nicht als Engel bezeichnen, der mir da so was erzählt hat. Das verstehen jetzt vielleicht falsch die Leute. Aber das war so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich da auch mehr oder weniger dann gemerkt habe, das ist es vielleicht gar nicht. Ne? Also dass das immer so mitschwingt, das Ganze. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt da drauf gekommen bin. Das war so eine Erinnerung, weil du gerade gesagt hast, Gedenkstein und... Aber ich merke, dass das in mir auch etwas ausgelöst hat, um dann auf einen anderen Weg zu kommen. Also ich kann deine Gedanken da sehr gut nachvollziehen. Ich merke aber gerade, dass wir hier total ausschweifen und lass uns mal vielleicht ein bisschen zurückfinden zum eigentlichen Thema.
Das war so eine Klammer nur. Ne?
Das war so eine große Klammer jetzt einfach mal. Ja, so. Johannes, wir haben mit dir heute das Gespräch vor, weil wir eben erkannt haben, dass das Wort Trauma, und zwar jetzt auf einer großen kollektiven Ebene, wirklich eine große Bedeutung hat. Mir ist es zum ersten Mal begegnet, als ich mit einem Autor zusammen ein Gespräch geführt habe, mit dem Raimund Unger. Der hat ein Buch geschrieben, Die Wiedergutmacher. Und auch da hat er in dieses Thema reingegangen. Und so wie es ich verstanden habe, ich sage euch jetzt mal mein Verständnis von diesem Begriff, dass durch die Kriegserfahrungen in Deutschland, gerade speziell im Zweiten Weltkrieg, die Kindergeneration, also ab 45 Geborene, und die Kinder der Kriegsgeneration, also so ab 65 bis 75 Geborene oder halt in diesem Zeitraum, dass diejenigen ganz besonders unter diesen Kriegserfahrungen noch zu leiden hatten, obwohl sie gar nicht unmittelbar betroffen waren, weil das, was die Eltern erlebt haben, unterbewusst auf die Kinder und von denen dann wieder unterbewusst auf die Enkel übertragen worden ist und dadurch dann sich gewisse Muster in die Gesellschaft eingeprägt haben. Und er hat es, und ich mache es mal ganz kurz, so wie er es erklärt hat, und er sieht darin eben einen Grund, dass in Deutschland viele Themen so ganz besonders auf fruchtbaren Boden fallen, wie zum Beispiel Gender, Klimawandel, Flüchtlinge, Elektromobilität, all das, was in anderen Ländern überhaupt gar keinen so großen Stellenwert bekommt, bei uns in Deutschland irgendwie super, super angenommen wird, weil Leute versuchen, durch dieses Verhalten eine unterbewusste Schuld oder auch ein unterbewusstes Trauma abzuarbeiten. Das war jetzt ganz kurz in einer Nutshell, ja, in einer Nussschale, so was ich von diesem Thema verstanden habe. Was versteht ihr unter transgenerationalem Trauma, oder ist es überhaupt ein Gedanke, den man so artikulieren kann?
Darf ich eine Frage dran einfach nur anhängen und das an Johannes weitergeben? Und zwar die Frage, ob du vielleicht nochmal auch ganz kurz mit sagen könntest, was man jetzt überhaupt unter Trauma versteht. Und dann reiche ich es jetzt einfach mal an dich durch, so gesehen. Also was ist Trauma? Und Robert hat ja jetzt eigentlich irgendwie eine riesen Lücke gelassen. Ne? Da war ein Krieg und jetzt haben wir Probleme. Aber ja, gut, was waren jetzt dazwischen weitergegeben, unterbewusst und so? Ist ja jetzt irgendwie so weiße Landkarte. Deswegen, was würde mich interessieren? Was ist Trauma? Was würdest du das sagen? Und was ist die weiße Lücke, so die weiße Fleck auf der Landkarte?
Ja, da hast du gesagt, gestern griechischen Trauma, Wunde. Und das ist eigentlich auch ein schönes Wort, weil ein Trauma ist letzten Endes ja auch ein Ereignis, das noch offen ist und das wir ja, wie eine Wunde mit uns herumtragen, weil es halt noch nicht bearbeitet ist. Es ist irgendwann mal eine Situation, die uns überfordert hat, wo wir in einen Schock gekommen sind, ja, und wo wir unser System dann einfach gesagt hat, das kriege ich jetzt nicht verbacken, damit komme ich gerade nicht klar. Das legen wir jetzt erstmal auf Halte, sage ich jetzt mal so salopp. Ja? Und deshalb, also sprich, ich habe da nicht die Kompetenz, die Ressourcen dafür, um das irgendwie zu lösen. Und diese Wunde, diese Situation, die sich ja auf vielen Ebenen aufspielt, emotional, psychisch, kognitiv und so weiter, genau, die wird dann Stück für Stück, wird die dann eben verarbeitet, und das kann je nachdem Tage, Wochen, Monate, Jahre dauern, Jahrzehnte dauern, und das liegt halt an einem selber, ne? Es liegt einerseits an der Situation, andererseits an einem selber, wie intensiv ich mich damit beschäftige, mit der Situation, ja? Und genau, das Wichtigste halt daran ist das Akzeptieren. Das ist der erste Schritt. Und sobald ich halt die Situation, diese Ist-Situation akzeptiert hat, ja, das ist mir passiert, mir. Und genau, und dann kann eigentlich erst so die Heilung stattfinden. Dann geht es eigentlich erst los. Also das Akzeptanz ist der erste Schritt. Ne? Und wenn ich jetzt sage, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, und das über Jahre mache, dann kann halt auch über Jahre erstmal keine Heilung stattfinden. Ja? Weil die halt erst ab diesem Akzeptanzpunkt stattfindet.
Muss das ein einmaliges Erlebnis sein, so ein Schockmoment wie ein Bombenangriff, oder kann das auch sowas sein wie, ich habe Tag für Tag nichts mehr zu essen, ich bin am Verhungern oder sowas, jetzt, wenn man an Krieg zurückdenkt, oder, also kann das auch Trauma auslösen, oder?
Also ich würde eher sagen, es ist eine Situation, ja, also wenn du dir jetzt überlegst, von jetzt auf nachher wird alles zusammengebombt und du weißt jetzt plötzlich nicht mehr, wie sollst du dich und dein Kind ernähren. Das ist ja erstmal bumm, da ist der Schock. Ja? Und dann hast du aber halt diesen Schock immer wieder, jeden Tag. Ja? Bist du raus oder von morgens, ne? Meist morgens nicht, wie du was zu essen herkriegen sollst, und abends weißt du das auch nicht. Das heißt, es wird zu einem Dauerzustand. Die Ausnahme, der Schock wird zu einer Normalität für dich. Ja? Jetzt sieht man da auch so ein bisschen, was der Robert vorhin gemeint hat, bei der Nachkriegsgeneration, ja, dass die halt viele Verhaltensweisen, Einstellungen hatten, die halt auf genau solchen normalisierten Schocks, nenne ich es jetzt mal, basieren. Ja. Ist dein Teller auf? Essen wird nicht weggeschmissen. Ja. Mhm. Und wenn dir schlecht wird, ist mir egal. Mhm. Ja. Weil zum Beispiel genau sowas, ja, sei froh, dass du was zu essen hast. Also das sind ja, also ich bin jetzt auch noch so die dritte Generation sozusagen danach, ne? Deshalb habe ich auch noch zu essen, zu hören gekriegt, ne? Sei froh, dass du das und das, das hast, dass du was zu essen hast, dass du Kleider hast, dass du, ne, Dach über dem Kopf hast und so weiter. Und ja, das ist, findet man jetzt heute weniger, weil heute ja, jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder hat was zu essen. Im Gegenteil, das ist schon ein Konsum, ne? So, ja, genau, nicht abschweifen, sondern, also Situation. In der Regel ist es eine Situation, also mir wird jetzt nichts einfallen, dass es irgendwie was Längeres ist. Aber selbst wenn es sich irgendwie ist, kann vielleicht eine Situation sein, wo es sich anbahnt, ja, aber dann gibt es eine Situation, ein Erlebnis, ja, die das dann letzten Endes das System dann überfordert.
Ja, also eine bestimmte Situation, wo jemand so überfordert ist, aber wirklich essentiell überfordert dann, ne? Also nicht, dass ich jetzt einfach eine Überforderung habe, keine Ahnung, also irgendwas Banales, sondern wirklich schon lebensbedrohliche Sachen, oder? Wo ich mich in meiner Existenz bedroht fühle?
Müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Also wenn wir von Trauma sprechen, sind wir ja auch immer mit bei Krise und Stress, ja? Und wenn ich jetzt mal so einen Stresscocktail hernehme, ja, wenn man sich so ein Glas vorstellt, ja, und dann gibt es da zum Beispiel Schule, Arbeit, Familie, Partner, alle die sind alle so Stressoren, die irgendwann das Glas voll machen. Ja? Und wenn das Glas voll ist, dann, ne? Und genau, und dann kann es zu einer traumatischen Situation kommen. Ja? Zum Beispiel, oder das, was ich gesagt habe, ne, diese Situation, die mich, ja, zum Beispiel, man läuft vorbei durch diese, ich laufe durch diese Kompanie und sehe einfach dieses Bild, ja, von meinem Kameraden, und oben drüber steht halt dann in Gedenken an unsere Kameraden. Ja? Mhm. Das sind so, würde man sagen, also auf der faktischen Ebene laufe ich da einfach vorbei und gucke es mir an. Ja? Aber für mich und mein System war das halt schon sehr tiefgreifend, ja, also ja, man könnte auch sagen belastend, weil es hat mich schon so Tage, Wochen lang beschäftigt und mitgenommen, und es ist natürlich, ne, man läuft da durch und am nächsten Tag ist mit deinen Kameraden auf dem Schießstand und müssen Schießen leiten. Da hast du auch ein bisschen komisches, mummiges Gefühl, sage ich mal. Ja? Und Ja, so summiert sich das halt. Also es ist ja immer nicht nur ein Faktor, der dazukommt, sondern viele verschiedene Faktoren, die letzten Endes Stress und Krise auslösen und dann auch ein Trauma schaffen. Ja? Also wenn ich letzten Endes kann, sind es ja allzu lang, fällt es uns halt nicht so auf, weil wir meistens unser System das ja diese Alltagssituation oder viele Situationen einfach schon automatisch gehandelt kriegt. Ja? Aber manchmal gibt es eben Situationen, die kann ich dann nicht mal hindern. Ja? So ein Burnout zum Beispiel ist vielleicht so ein Beispiel, ein gutes, ist ja im Prinzip selbst gemacht. Ja? Also ich kann ja jederzeit sagen, ey, das ist mir jetzt einfach zu stressig, ich komme hier nicht mehr mit, ja, oder ich kündige und so weiter, ja, aber ich mache ja immer weiter, ich mache ja immer weiter. Bis halt mein Körper sagt, meine Psyche sagt, na da, das war's. Ja,
Ich finde es
jetzt
wichtig.
Pause angesagt.
Ja, ich finde, also ganz kurz, ich finde es wichtig, was du sagst oder dass du das jetzt so erklärt hast, weil, also dass man jetzt merkt, vielleicht verbindet der eine oder andere, wenn man Trauma hört, das immer zuerst mit Krieg, so, ne? Kriegstrauma, Traumata. Aber wenn man jetzt halt das so hört, ist es ja etwas, was wirklich das Leben von vielen Menschen betreffen kann oder betrifft einfach, ne? Also solche Situationen in unterschiedlichster Art und Weisen, die dann eben solche Wunden hinterlassen haben. Das ist ja erstmal wichtig, auch das vor Augen zu haben, finde ich, ne? Wenn man das jetzt hört, das Interview, Moment mal, das ist nicht irgendwie so eine Randerscheinung der Gesellschaft, sondern das ist was sehr Präsentes, wenn ich es richtig verstehe, ne?
Ja. Also es gibt zum Beispiel bei den Krisen gibt es Krisenmodelle verschiedene natürlich. Und da gibt es zum Beispiel auch eine traumatische Krise, Veränderungskrisen und Gewalt- und Vernachlässigungskrisen. Ja? Und also traumatisch wäre dann so Tod, Trennung und so weiter, ja, das Klassische, was man so im Kopf hat. Ja, es gibt aber auch Veränderungskrisen und da würde zum Beispiel auch die Pubertät dazu zählen. Ja, und ich glaube, jeder, der sich noch daran erinnert, wie das war, ja, wird schon sagen, naja, also manchmal war das schon so ein bisschen traumatisch, ja, auf jeden Fall sehr krisenhaft, ja, weil man ja so komplett alles neu ist und umgebaut, ja, und ja, was hat man halt zu hören bekommen? Naja, schon Pubertät verwächst sich oder das ist halt normal, da spielen immer die Hormone verrückt. Jetzt hab dich nicht so, mach halt weiter, gehört dazu, ist so, ist normal. Ja? Ich glaube, den wenigsten hat sich irgendeiner von den Eltern hingesetzt und hat gesagt, schütte mir dein Herz aus, lass uns mal über deine Gefühle reden und ich erkläre dir jetzt mal ganz genau, was in deinem Körper abgeht, was in deinem Geist, in deiner Psyche abgeht. Ja? Und ich erkläre dir jetzt mal das andere Geschlecht und wo da die Unterschiede sind. Ja? Damit du das besser verstehst und damit du dich selber besser verstehst. Ja, also wir haben uns meistens einfach so. Und dadurch, ja, was haben wir gemacht? Wir waren natürlich überfordert. Ja. Plötzlich war das Mädel da und ja, fasst mich an und dann kamen alle anderen Küssi oder was weiß ich, ja. Und dann war es so ein emotionaler Cocktail und du, ah, dann denkst du dir so, ja, normalerweise als Kind, ja, was machst du? Gehst du wieder zurück zu Mama? Zurück ins Nest, ja, Bindungstheorie, so. Aber irgendwie, ja, das ist dein erster Gedanke, aber irgendwie fühlt sich das komisch an, anders an. Und sie so, nee, ja, eigentlich nicht. Ne? Also, was war, funktioniert nicht mehr. Was jetzt gerade ist, ist völlig chaotisch. Also, pff, ja. Krise. Und je nachdem auch Trauma. Ja.
Muss aber nicht heißen, dass die Pubertät per se dann gleich auch ein Trauma ist, weil ich denke mal, die meisten
Na.
Krise würde ich schon sagen, aber nicht jeder geht traumatisiert aus der Pubertät raus. Vielleicht ist es heute anders, weil die ganzen medialen Nebengeräusche, die wir haben und also ich bin froh, dass ich analog aufgewachsen bin. Da gab es nicht so ein Störfeuer, da musste man mit sich selber klarkommen. Aber so Bodyshaming und Cybermobbing, das hatten wir damals alle nicht. Das ist, ich muss echt sagen, ich bin da froh drüber, dass mein Geist das nicht ertragen musste. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu unserem Ursprungsthema. Und zwar, wenn es darum geht, dass Trauma als gesellschaftliche Gegebenheit irgendwo erkannt wird, das habe ich noch nie wahrgenommen in unserer Medienlandschaft, auch nicht in der Schule oder in der Gesellschaft, dass das mehr oder weniger groß thematisiert wird. Was thematisiert wird, ist ZDF History Channel, das also quasi deutsche Kriegsschuld wird rauf und runter gebetet, also 35 Mal in der Woche. Du kannst ja eigentlich den Infokanal vom ZDF nicht einschalten, ohne dass irgendetwas übers Dritte Reich kommt und dass das immer und immer und immer wieder wiederholt wird, aber nicht das, was das mit den Menschen dann eigentlich gemacht hat. Da kommt was von Schuld und Sündenfall und was weiß ich alles, aber nicht, dass das dann in unsere Gesellschaft noch so zusätzlich aufoktroyiert wird. Das, wenn ich drüber nachdenke, habe ich nie wahrgenommen. Ist das vielleicht ein Grund dafür, dass die Leute das auch, dass sie sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie oft innerlich so ein Trauma mit sich rumtragen? Also weder gesellschaftliche Akzeptanz oder gesellschaftliche Debatte und zusätzlich noch das Obendraufstülpen, so, ja, dass der Ausstieg aus der Menschheit oder dass man sich aus der Menschheit entfernt hat. Mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein, aber es gibt so einen Ausdruck dafür, dass das so singulär war, was damals eben im Dritten Reich stattgefunden hat, dass das so mehr schlimm war wie alles andere und dass das jeder von uns so mit sich herumträgt. German Schuld, German Angst und sowas, dass das da unterschwellig bei uns mitschwingt.
Ja, würde ich auf jeden Fall aussagen. Also dadurch, dass man diese Schuld immer wieder aufrechterhält, ja.
Als Staatsräson auch, ja, weil wenn man sieht, wie unsere Präsidenten und Kanzler in der Welt agieren und immer und immer und immer wieder diese singuläre Schuld da vor sich hertragen, dann ist das ja etwas, was nicht ohne Folgen bleibt, ja.
Genau, also wir kommen als Gesellschaft, kommen wir ja gar nicht an den Punkt der Akzeptanz,
ja.
Der ja so wichtig ist. Das heißt also, wir kommen gar nicht dahin, dass wir sagen, okay, gut, haben wir gemacht, ja, war blöd, war gar nicht gut, ja, und sollten wir auf keinen Fall nochmal machen. Aber das Leben geht ja weiter. Und jetzt lass uns mal drüber reden, was wir anders machen können, damit das nicht mehr kommt, dass das nicht mehr passiert. Ja? Zum Beispiel, oder ja, also wir kommen nie über diesen Punkt der Akzeptanz raus und können deswegen als Gesellschaft auch gar nicht heilen von dieser Wunde. Ja, die Wunde bleibt ständig offen. Es wird gar nicht dafür gesorgt, dass die sich irgendwie schließen oder heilen kann, sondern die bleibt offen. Ja?
Jetzt also wird drauf rumgerieben, ne? So gesehen.
Wird drauf rumgerieben, genau. Und du kannst natürlich für dich individuell als Bürger, ja, kannst du das dann für dich dann zwar irgendwo auch heilen und sagen, ja, ich bin klar damit, ja. Also das war dann bei mir, meine Generation schon so, dass die einfach gesagt haben, so, ja, alles gut und schön, aber ich meine, ich war nicht dabei. Also ja, es ist ja auch letzten Endes so, ja, also das ist ganz wichtig, weil die dabei waren, die betrifft es, ja, und was mir da noch einfällt, ne, die dabei waren und diese unverarbeiteten Themen und Traumata mit sich herumschleppen, die sind ja dann auch später auch in die Regierung gegangen und die haben uns ja dann weitergeführt. Also die heißt, die haben ja das Trauma in die Regierung reingebracht, sozusagen. Ja? Und das heißt, haben dann auch bestimmt, also das Trauma kam einmal über die offene Wunde, über die Schuld, wurde es nie geschlossen. Und auf dem anderen Weg wurde es dann halt nochmal, ja, die letzten, also von oben draufgestülpt, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber diese Menschen, die dann entschieden haben über Deutschland oder wie es mit uns weitergeht und was wir machen und so weiter, deren Entscheidungen waren ja auch getriggert von diesen Traumata damals. Ja. Und deswegen, also ist es halt ganz wichtig und zu sagen, okay, irgendwann ist es vorbei. Ja? Also irgendwann muss man sagen, einfach es loslassen und sagen, es ist gut, ja, wir haben es alle verstanden, wir haben es kapiert, ja. Und jetzt, ja, lass uns mal was Neues aufbauen. Ja? Aber das geht nicht, weil wir eben auch diesen Loslassen und Akzeptanz immer noch nicht raus sind.
Ich finde es interessant irgendwie, also wie es beschreibst, weil mir schoss gerade der Gedanke durch den Kopf auch, dass es ja gleichzeitig dann auch das aufrechtzuerhaltende Traumatisierung durch Schuldvorwürfe und Schuldzuweisung immer wieder. Dass das ja ein Machtinstrument ist, dann sehr, sehr geeignetes. Ne?
Ich hatte genau den gleichen Gedanken gerade. Ich wollte genau das Gleiche gerade machen, ob man das nicht absichtlich macht, deswegen auch. Ja.
Und mir fiel auch dazu noch ein, vielleicht bei mir ist ja immer so, ich verbinde immer vieles mit Religion und Glauben und so, aber es gab ja früher, hat Stoner auch gesagt, was jetzt Schuldthematik angeht, ne, in Religionen und so, ne, wird oft dem Christlichen vorgeworfen, ne, dass die irgendwie immer mit Schuld arbeiten und so. Aber wenn man da guckt, was jetzt, ne, dieses bekannte Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben, da ist ja im Grunde genommen der Gedanke drin, die Schuld ist damit aber weg. Also das ist eigentlich das christliche Weltbild, nicht das, was die Kirchen daraus gemacht haben. Ne, zu sagen, was du meintest, Heilung geschieht dann, wenn ich diese Schuld, wenn die abgehakt ist, ne? Wenn die wirklich erlassen ist, so gesehen, wenn sie weg ist. Das war eigentlich der Gedanke, der da ja zu finden ist in den alten Schriften. Und das ist heute in der Gesellschaft ja scheinbar dann gar nicht da, sondern also zumindest jetzt hier in unserer Kultur ist es dann ja irgendwie so, ja, weiter Schuld. Gib immer deine Opfer, so gesehen. Ne? Kannst hier weiter die Kuh melken oder immer neue Opfertiere verlangen und schön irgendwie Geld abkassieren, solange die Schuldfrage nicht erlassen wurde, oder?
Richtig. Und wenn du dir unsere Gesellschaft anguckst, was ich gerade mote, was ich gerade umgebe, immer die Schuld beim anderen suchen.
Hm, ja.
Ja, egal wo, egal wie. Du findest kaum noch Menschen, die sich hinstellen und sagen, ja, war ich, war meine Schuld. Ja, ich trage die Konsequenzen. Ja. Und letzten Endes, wenn du normalerweise, also Schuld mittragen, um damals zu sagen, wenn du klar, also freier, als freier Mensch, freier, selbstbewusster Mensch, ja, triffst du normalerweise eine Entscheidung und sagst, okay, ich akzeptiere das, egal, also ich akzeptiere die Entscheidung und alles, was dazu an Konsequenzen kommt. Ja? Und dein anderer, dem du dann gegenübertrittst, der macht es genauso. Und so der natürliche Verlauf wäre zu sagen, okay, gut, jetzt haben wir es uns entschieden, wir haben es versucht, es hat geklappt oder nicht geklappt. Ja? Und dann hat es geklappt, machen wir weiter, hat es nicht geklappt, okay, müssen wir uns was ausdenken. So, ja, oder ne? Und dann sagst du, ja, okay, hat an mir gelegen, weil, was weiß ich, ich war zu langsam, zu schnell, ich war zu ungeduldig und so weiter. Ja? Geht dann hin bis, ja, vielleicht bin ich nicht der Passende, vielleicht musst du dir jemanden anderen suchen dafür, für dein Ziel, das du erreichen möchtest, für deinen Wunsch oder für deine Partnerschaft, Beziehung und so weiter. Ja? Und damit, also wenn man, ist eigentlich alles geklärt. Da bleibt keine Schuld übrig. Ja, da sage ich, alles klar, haben wir es geklärt. Ich gehe nach links, du gehst nach rechts, fertig. Und ich bin und bleibe ein freier Mensch. Ja, vor allem auch emotional und psychisch. Und wenn ich aber das nicht mache, ja, dann haben wir das, was wir heute machen. Wir laufen rum. Wir machen uns Gedanken über andere, über Situationen, wir regen uns auf und geben allen möglichen die Schuld. Ja? Und sagen, wenn der nicht gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre, ja, wenn es nicht geregnet hätte und die Politik und die anderen und Selle und jenes, ja, und meine Eltern sind überhaupt schuld, dass es mir heute so geht, wie ich ist, ja? Dass ich keinen Job finde und so weiter. Wir beschäftigen uns immer mit dieser Schuld, aber das ist eigentlich, ist das nur so ein Symptom, ein, ich will das nicht sagen, ja, ich sag mal, der Rest, ja, der halt mitschwingt, mit drin dabei ist, ja, genau, aber dem ich eigentlich jetzt nicht die primäre Aufmerksamkeit schenken muss. Ja? Also ich muss natürlich gucken, wie fühle ich mich dabei, ne? Wie geht es mir emotional, wenn ich in bestimmten Situationen bin. Ja? Aber ich weiß ja immer, das sind meine Sachen. Und da muss ich das für mich machen und für mich klären. Ja? Und die Emotionen, die sind für mich relevant, weil ich dann halt für mich da, weil ich die bearbeite und damit ich in die Freiheit und Klarheit komme. Ja? Dass ich frei und bewusst agieren und entscheiden kann und mich eben nicht von emotionaler Schuld beeinflussen lasse, ja, also triggern lasse, ja, also triggern kann ich nur, wenn, ja, Und dann ein Schuldgefühl da ist, eine Angst da ist. Ja, die Angst ja meistens ist ja die, mit dem Emotionalen verbunden, mit dieser emotionalen Schuldfrage. Ja, also wenn ich mit mir im Klaren und im Reinen bin, habe ich ja auch also keine Angst vor einem anderen, ja. Wenn er jetzt nicht gerade mich irgendwie bedroht oder ja, also lebensgefährlich. Genau. Und also das erkennt man eben in der Gesellschaft, dass wenn man sich ja einfach umguckt und deswegen auf jeden Fall transgenerative Traumas. Ja? Weil sonst hätten wir die nicht, würde diese ganze Welt, so wie sie jetzt gerade funktioniert, gar nicht funktionieren, weil sie völlig unnatürlich ist. Ja. Also da würde kein gesundes Lebewesen, sage ich jetzt mal, ja, würde zum Beispiel Geld, Gewinn und Unterhaltung an erster Stelle setzen. Jedes gesunde Gruppe würde sagen, das Wichtigste, was ich habe, sind meine Kinder und die nächste Generation. Ja? Nehmen wir mal, auch wenn wir jetzt Geldwirtschaft haben und so weiter, aber da würde ich sagen, na dann, alle sozialen Berufe, die verdienen am meisten Geld und da pumpen wir das meiste Geld rein, weil wir das Beste für unsere Kinder haben. Mhm. Weil die, ne, das ist überlebenswichtig, ja, auch egal, wie Anführungsstrichen zivilisatorisch weit wir sind, letzten Endes ist immer die nächste Generation, die ja für mich dann sorgt oder die Gemeinschaft, die Gesellschaft irgendwie erhalten soll, ja. Also sind die das Wichtigste. Also das ist der natürlich logische Gedankengang eigentlich. Ja? Absolut, ja. Und wenn ich selbstbewusst und frei bin, dann entscheide ich auch in diese Richtung hin und sage, das ist schön, Leute, was ihr da machen wollt, aber ja, nicht mit mir und nicht mit meinem Kind. Aber bei uns, wer kriegt am meisten Geld? Wer verdient die Millionen? Ja? Schauspieler, Musiker, Entertainment, Videospiele und so weiter und so fort.
Nur noch mal ganz kurz so zusammengefasst für mich auch gedanklich, ob ich es jetzt richtig sozusagen einordne. Also die Schuldzuweisungen, die so passieren, sind ursächlich damit begründet, dass ich immer noch eine Verletzung habe, eine Wunde habe, so gesehen. Solange mir etwas wehtut, projiziere ich das auf einen anderen. Da komme ich nicht mit klar. Ich schiebe es lieber auf denjenigen, Schuldzuweisung auf den anderen, als bei mir mal anzufangen, irgendwie die Wunde zu nähen oder sowas, was ja auch schmerzhaft ist dann erstmal, ne, denke ich. Also daran zu gehen. Ne? Und weil dieser Prozess bei vielen vorhanden ist, schaukelt sich das sozusagen in der kompletten Gesellschaft hoch. Und es gibt ungesunde Dynamiken zwischen diesen Personen, die eigentlich alle mal an ihren Verletzungen arbeiten sollten. So richtig verstanden?
Ja, ja. Genau. Genau, es gibt in der Psychologie so einen Begriff, der heißt magisches Denken. Und der erklärt das, glaube ich, auch ganz gut. Das findet meistens auch also nach traumatischen Ereignissen statt. Ein klassisches Beispiel wäre der Feuerwehrmann oder so, ja, der halt das Menschenleben nicht retten konnte, nicht irgendwie nicht mehr, er kam rein ins Haus und die waren schon tot oder so, ja. Jetzt geht er raus und macht sich also sofort Vorwürfe. Ah, ich hätte schneller sein müssen. Ich hätte, wäre ich gleich ans Telefon gegangen, ja. Also und faktisch aber war er eigentlich super schnell, ja. 10 Minuten nach der Alarmierung waren sie am Ort und haben ja, alles getan, alles nach Vorschrift gemacht, ja. Besser hätte es nicht laufen können, die waren, ja. Aber es hat halt einfach nicht gelangt, die war halt einfach schon tot oder sie war vielleicht schon eine halbe Stunde vorher tot, bevor der Feuerwehrmann überhaupt ankam. Ja? Aber solange der Feuerwehrmann das nicht weiß, ja, fängt er an, für sich solche unrealistischen, irrationalen Gründe zu suchen. Ja? Und auch für sich, das sind dann alles so, naja, also Ausreden. Ne? Man kann, also in dem Fall sind es halt Argumente, die ihm helfen, sein Schuldgefühl, das er hat. Ja? Ich konnte sie nicht retten. Irgendwie zu verarbeiten und zu akzeptieren. Ja? Also, ja, ich hätte schneller sein sollen oder sonst irgendwas. Ja? Aber damit steigert er sich eigentlich noch mehr in die Schuld rein. Ja? Und noch mehr in diese ganze Geschichte. Und dem gegenüber steht dieses Normalisieren. Gehe ich jetzt hin und sage ihm, hör zu, die war schon eine halbe Stunde tot, bevor du kamst. Ja, du warst 10 Minuten nach der Alarmierung, warst du vor Ort. Guck mal, das Ganze hier, das euer Einsatz hat, ne, bis du bei der Frau warst, 5 Minuten gedauert. Also schneller. Ne? So, also faktisch, realistisch geht es gar nicht anders. Ja? Also hattest du keine Chance. Und dann fängt er an und sagt, ah, okay. Ja, wenn das so ist, kann ich die Situation akzeptieren. Und kann dann auch mitleben. Mhm. Ja?
Das heißt also aber, da ist eine sehr offene Kommunikation einfach wichtig. Also, dass der mal jemanden bekommt, wo er reflektieren kann. Also, wo der Feuerwehrmann jetzt sagt, ich fühle mich so und so, ich habe die und die Empfindungen, ich habe das und das falsch gemacht. Und dass er sich wirklich traut, auch das jemand anders gegenüber zu äußern, der ihm dann helfen kann, seine eigenen Gefühle zu überdenken. Ne? Also, das ist doch eigentlich dann auch Therapie, oder? Was dann in der Therapie gemacht wird?
Genau. Ja, genau. Wenn du richtig gut aufgestellt bist, dann ist normalerweise so ein Psychologe eigentlich auch immer mit dabei bei solchen Einsätzen. Ja? Oder zumindest dann, wenn die zurückkommen ins Feuerwehrhaus oder so, ja, dass die dann direkt danach auch einen Ansprechpartner haben. Ja? Auch das, da muss man ja auch keine langen Gespräche führen dafür, ja, sondern einfach nur diesen kleinen Realitätscheck oder sowas, ja, dieses Normalisieren und sagen, hey, die Situation an sich ist schrecklich verkehrt und falsch und nicht du. Ja, und das hilft meistens auch schon. Ne? Und so für mich ist das auch eigentlich so die Richtung, wo ich sage, wenn wir von Politik, Gesellschaft und Transparenz sprechen, dann würde ich einfach so in diese Richtung gehen und zu sagen, ich brauche einfach nur offen und ehrliche und klare Kommunikation. Ja, dass man einfach, es ist ja, keiner wird der Kopf abgerissen, weil er irgendwas falsch gemacht hat, weil er mal, ja. Versuch und Irrtum ist völlig normal. Aber einfach dazustehen und sagen, ich, meine Verantwortung, ich habe entschieden, so und so ist es gemacht und hat nicht funktioniert, vertraut ihr mir trotzdem noch, ja oder nein. Ja. Und dann bin ich auch auf einer ganz anderen Ebene, weil ich dann eben nicht mehr daran hänge, was der so im Außen, an den Worten, was der sagt oder was er mir verspricht, ja, weil es ist ja auch so, bei der Schuldzuweisung, ja, aber der hat gesagt und der hat gesagt, ja. Ja, der hat es gesagt, aber die Frage ist immer, was steckt für ein Mensch dahinter, mhm. Ja. Also für eine Persönlichkeit, für eine
Intention.
Psychische, mhm. Psyche, sage ich jetzt mal.
Mhm. Ich ja? habe eine Frage, und zwar Frage, und die muss ich dann ein bisschen ausholen noch so, wie kommen wir als Gesellschaft dazu zu erkennen, dass bei uns gerade in Deutschland so ein Trauma vorliegt? Und jetzt ein bisschen ausgeholt, also ich erlebe seit vielen, vielen Jahren Politiker, denen es eigentlich gar nicht schnell genug gehen kann, dass Deutschland mehr oder weniger verschwindet. Claudia Roth rennt hinter einem Banner her, nie wieder Deutschland. Je mehr Flüchtlinge kommen, desto besser, je weniger Deutsch ist besser. Also eine Grenze zwischen Polen und Frankreich wäre für manch einen eigentlich das Beste. Also das innere Gefühl, was viele Länder haben, so ein gewisses Nationalbewusstsein oder ein gewisser Stolz auf die eigene Volksgruppe oder so, das wird bei uns mehr oder weniger per Definition schon verboten. Ja, da jeder, der sich zu seinem eigenen Volk bekennt und sagt, ja, ich bin eigentlich gerne hier und ich bin auch gerne so, wie ich bin, wird als schlecht dargestellt, als rechts auch dargestellt, als ewig gestrig und so. Also die Frage ist, wie kann man denn den Leuten erstmal klar machen, dass das ein total toxisches Selbstverständnis ist von seiner eigenen Identität, dass das total falsch ist und im wahrscheinlichsten Fall sogar auf uns aufgepropft worden ist. Ja. Wie können wir überhaupt ein Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Schuld da ist und dass die eigentlich vollkommen unbegründet ist, diese Schuld, weil wir definitiv mit dem Geschehen von damals jetzt bestimmt nichts mehr zu tun haben?
Gute Frage. Also wie gesagt, letzten Endes ist es ja dieses Akzeptieren. Das ist immer der erste Schritt. Das heißt also,
wenn Erkenntnis in dem Fall auch, dass man das als erstmal akzeptiert und erkennen und dann akzeptiert, dass das da ist und daraus dann die nächsten Schritte machen, oder?
Ja, genau. Also das ist immer so. Da kommst du nicht drum rum. Ja? Und deswegen, also kannst du es, du kannst immer nur den Leuten das erklären. Du kannst, ne, ihnen das vielleicht auch vorleben. und muss letzten Endes dann sozusagen warten, bis sie bereit sind, die Sache zu akzeptieren. Ja? Und da bin ich jetzt bei, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Das ist letzten Endes ja, darauf, wo es hinausläuft. Also wenn ja, diese Konsequenzebene, diese Selbstverantwortungsebene, dass du sagst, okay, da mache ich mit oder da mache ich nicht mit. Und ich bin ich jetzt, um jetzt mal einfach bei dem Beispiel zu bleiben, ja, bin ich jetzt bei denen, die sagen, ich fühle mich da noch schuldig, oder bin ich bei denen, die sagen, nee, ich fühle mich nicht mehr schuldig, ich habe es akzeptiert und verarbeitet und ich mache jetzt einfach mal ohne diese Schuld weiter. Ja? Und das erkennen wir ja heutzutage und aktuell gerade so, dass das auch die einzigste Möglichkeit ist, wie wir hier durchkommen, mal überzeugen, reden, informieren, einfach gar nichts mehr hilft, sondern entweder du bist dabei oder nicht. Und dadurch, wie soll man sagen, natürlich auslese ist jetzt nicht so das richtige Wort, aber es sortiert sich. Es sortiert sich automatisch und es sortiert sich in verschiedene Gruppen, Subkulturen, ja, die einfach sagen, die sich einig sind, wie sie zusammenleben wollen. Und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Ja? Also das ist nicht schlimm. Also wir regen uns auf darüber, dass wir unsere Normalität nicht mehr haben. Und wir regen uns auf über das System, dass es völlig ja, kaputt, marode und sowas ist. Aber was man uns Schlimmes antut, aber gleichzeitig reden wir eigentlich nicht darüber, wie wir es anders machen, beziehungsweise über diesen ja, Prozess zu sagen, okay, dann lass uns doch einfach anders machen, lass uns mal alle zusammensitzen und einfach irgendwas anderes machen. Also so ganz natürlich und normal und so ein bisschen, ja. Genau, also das ist letzten Endes so der einzige Weg. Also jeder muss es für sich selber erkennen und akzeptieren.
Mir schießt eine Sache gerade durch den Kopf, weil es klingt ja auch nach Aufklärung, ne? Also nach auch sich mit den Themen auseinandersetzen. Und was mir so durch den Kopf schoss, war halt, ja klar, wäre natürlich auch toll, wenn man von klein auf, also auch in Schulen, solche Dinge besprochen würden, wie gesunde psychologische Prozesse sind, ne? Also, dass zum Beispiel Traumatisierung weitergegeben werden können von Eltern an Kinder oder so, ne? Dass, wenn sowas gelehrt würde, und dann denkt jetzt vielleicht der eine oder andere, der ist ja völlig abwegig, dass sowas ins Bildungssystem mit reinkommt. Aber da schoss mir halt so diese Thematik Waldorfschulen durch den Kopf. Es gibt ja eigentlich schon so eine Untergruppierungen oder sowas, wo halt auch anders gelehrt wird. Es ist ja jetzt nicht so, dass das nicht möglich ist, sondern da haben sich ja auch Strukturen schon etabliert, die anders vorgehen. Von daher finde ich es interessant, dass man also jetzt nicht total dystopisch denken muss, es gibt gar keine Möglichkeit mehr, dass die Gesellschaft in eine positivere Richtung geht. Nur es geht halt nicht mit einem dicken Hebel wahrscheinlich.
Ja, und das geht auch ziemlich schnell und einfach. Ja? Also, aber man kann ja, ist ja nur, man ist immer eine Entscheidung entfernt davon. Ja? Ich sage jetzt mal von Dystopie oder von einer anderen Zukunft. Ja? Also in dem Moment, wo ich sage, nee, ich will ich nicht und in eine Gemeinschaft gehe, die es anders macht, ja, habe ich schon den Schritt der Akzeptanz gemacht und die Heilung kann beginnen. Und dann ist halt wichtig, dann bin ich aber an dem Punkt, wo es um meine Heilung geht. Und dann ist die Frage, ist diese Gruppe gut für meine Heilung oder ist eine andere Gruppe gut für meine Heilung? Ja? Und aber wichtig ist, ich bin in der Heilung und alles, was dann kommt, ja, natürlich kommen viele alte Emotionen, weil das sind alle Emotionen festgehalten, die sind ja alle festgehalten, ja, über Jahre hinweg festgehaltene Emotionen, die dann da rauskommen, die gelöst werden, ja, und wo dann Raum kriegen und die dann eben diesen Heilungsprozess vollführen, ja. Und genau, und da ist es halt wichtig, dass man sich das immer bewusst macht, dass man dann nicht wieder rückfällt und sagt, das war jetzt doch keine gute Idee, da rauszugehen, ja, und dann sich wieder verkriecht in das alte System, sondern sich einfach bewusst macht, nee, alles, was jetzt, ich habe eine Entscheidung getroffen und was weiß ich, mein Bauchgefühl hat gesagt, funktioniert, ist okay, ja, oder ich habe mich frei gefühlt, ich bin da raus und irgendwie war ich viel erleichterter, ja, es war gut, dass ich da raus bin, ja. So, dann weiß ich, jetzt ist gut, das ist gut, das war ein richtiger Schritt. Und jetzt komme ich in die Heilung. Und jetzt gehe ich weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Und dann schaue ich einfach, wo ich hinkomme. Ja, ich kann, das ist dann einfach ist ein individueller Prozess, aber da gibt es kein Schema F dafür oder sonst irgendwas. Ja, es gibt wunderbare, ja, es gibt Schemata, was kann man den Kindern in der Schule lernen? Ja, es gibt also einfache Sachen, ich sage Krise, wie setzt sich eine Krise zusammen? Und einfach mal so Phasenabläufe, ja, wovon wir auch die ganze Zeit reden. Was ist das Wichtigste? Akzeptanz. Ja, kriegen den Kindern bei, das Erste, was du machen musst, ist akzeptieren. Ja, dann kommt eine Heilungsphase, die ist ambivalent, da geht es hoch und runter, ja, und irgendwann kommst du dann wieder zu einer Erkenntnisphase und dann wieder zu einer Entscheidungsphase, ja, und da dazwischen liegt Unmut, Antriebslosigkeit, ja, Missmut und so weiter, aber auch euphorische Hochs, ja, einfach wissen so, hey, okay, wie läuft das Ganze jetzt ab, ne? Also wenn man den Kindern sowas beibringt, das sind ja letzten Endes ist wie so ein Atommodell, ja? Also ja, dass man einfach so Modelle hat, wo man sagt, okay, damit jetzt weiß ich, wo ich gerade stehe, ja, wie es läuft, ja. Und dann nicht so, oh mein Gott, okay, du bist in Depression, du bist, ne, dann geh mal hier in die Klinik zum Psychologen, kriegst noch deine Tabletten und so weiter, alles gut, ja. So, und dann den Rest deines Lebens fragst dich dann, warum deine Depression nicht besser wird. Weil du nicht diesen Heilungsprozess weiter durchgehst, weil du immer wieder zurückfällst. Ja? Und wenn aber es zwar ist, dann genau.
Genau, ganz schießt die ganze Zeit oder da gerade noch eine Sache durch den Kopf. Da hatten wir im Vorgespräch ganz kurz nur diesen Begriff Epigenetik, ne? Da hatte ich kurz auch nachgefragt, aber da wollte ich eigentlich, ich hatte nochmal nachgeguckt, weil das fand ich jetzt auch interessant, weil du jetzt von der Heilung sprichst. Und diese Frage, die kam nämlich in dem Gespräch in der Sendung 199 auf, ne? Also wo du sozusagen dann das erste Mal aufgetaucht bist. Da war die Frage von den Jungs hier gewesen noch so, ja, wie ist das jetzt eigentlich? Ist das nur eine Vererbung aufgrund des sozialen Miteinanders oder wird es wirklich genetisch vererbt, auch manche Dinge? Und ich hatte nur noch mal nachgeguckt, wollte ich ganz kurz reinschieben, fand ich interessant, dass unsere DNA, dieser Code, der da ist, dieser DNA-Strang, da können, ist halt bei jedem Menschen so, sind Teile ein- und ausgeschaltet, methylisiert. Ne? Also da können, das verändert sich auch. Also wenn ich traumatisiert werde oder sowas, dann kann man nachweisen, dass da halt Teilsequenzen ausgeschaltet oder eingeschaltet werden und so. Und diese Sequenzen so gesehen, die da ein- oder ausgeschaltet sind, das ist eine Variante, es gibt noch zwei andere, wie in der Genetik tatsächlich auch Traumatisierung wirklich vererbt werden, ne? Wie es an die anderen weitergeht. Aber weil du jetzt an, also bis zur dritten Generation sogar, hat man bei Versuchen an Tieren irgendwie festgestellt, dass das über eine lange Folge auch weitergegeben werden kann noch. Aber das Gute, weil du jetzt von der Heilung sprichst, also selbst da war es dann so, dass man bei den Tieren auch nachweisen konnte, wenn man Ratten, die dann gestresst waren, und das waren dann die Enkelratten, wenn man denen plötzlich ein größeres Umfeld geben konnte, mehr Raum, in dem sie leben konnten, ne? Mehr liebevolle Zuwendung und so, dann ging dieser genetische Prozess, diese Methylisierung, wieder rückwärts. Also auch das konnte man heilen. Das heißt, selbst wenn heute Dinge in den Menschen, in uns vielleicht noch drinstecken, wo vielleicht Vorgängergeneration, wo eine Traumatisierung da war, das, was du jetzt beschreibst, dieser Weg, ne, dieser individuelle, finde ich schön, wie du es ausgedrückt hast, dass es bei jedem ja ein sehr individueller Weg ist, diese Dinge dann auch heilen und aufbrechen zu können. Ne? Also fand ich jetzt sehr, sehr wertvoll, diesen Gedanken, dass man nicht denken muss, so, ja, da bin ich jetzt verloren oder so. Ne? Also sehr, sehr, sehr wertvoll. Aber eine Frage auch dazu, jetzt direkt an dich. Die Zeit, in der wir leben, die viele erleben diese Zeit ja jetzt gerade als vielleicht mit enormem Druck und, ne, wo jetzt die Frage ist, entstehen da neue Traumatisierungen dadurch oder ist das jetzt auch eine Möglichkeit? Also siehst du da auch was Positives in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass die auch zu Heilung beitragen kann in gewisser Hinsicht? Was sagst du denn dazu?
Auf jeden Fall positiv. Also wie du es gerade so schön beschrieben hast, ja, das Leben ist dynamisch, ja, und bezieht sich immer irgendwo auf Anlage, Umwelt und meinem dem Handeln, meinem Handeln, ja, und meinem Bewusstsein, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke, ja, weil das entscheidet ja auch letzten Endes meine Handlung. Und Krise ist auch Chance, ja, ist, glaube ich, im Chinesischen so, oder? Genau. Krise heißt Chance. Und es ist immer eine Frage, eine individuelle Frage, wie nutze ich eine Krise und wie gehe ich aus einer Krise heraus? Ja? Genau. Nutze ich sie als Chance, dann kann ich mich weiterentwickeln. Oder ich nutze sie halt nicht und sage, alles doof, alles sinnlos, ja, jetzt ist es noch schlimmer geworden, noch schlimmer, es wird eh immer schlimmer, dann wird es halt auch schlimmer werden.
Jetzt muss ich mal kritisch reingrätschen bei diesem Gedanken. Wollt, Jascha, denkst genauso wie ich, ich wollte genau auch mit diesem Gedanken gerade um die Ecke kommen. Jetzt die letzten 2 Jahre, können wir ja schon davon sprechen, dass das eine große Krise war auf der ganzen Welt eigentlich. Das hat eigentlich niemand unberührt gelassen und das hat mit allen von uns was gemacht. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn wir so eine große Krise haben, dann müssen die meisten Leute ja erstmal anerkennen, dass da überhaupt eine gewisse Traumatisierung stattfindet, weil es gibt so viele Leute, die sagen, die Kinder haben das locker weggesteckt, Masken, null Probleme, mein Kind will das sogar aufsetzen und so weiter und so fort. Also viele verneinen ja die eigentlichen Effekte, die wir da haben, im Namen des größeren Ganzen. Müsste man da nicht erstmal erkennen, dass hier überhaupt eine große gesellschaftliche Traumatisierung überhaupt stattgefunden hat, um dann auch da in den Heilungsprozess zu kommen? Weil ich glaube, dass viele Leute in dem State of Denial, heißt das im Englischen, also dem Zustand der Ablehnung sind, dass es sich hier um eine traumatische Erfahrung überhaupt handelt. Ja, wenn ich jetzt die Zahlen sehe von Kindern, die mit psychiatrischen oder mit neurologischen Auffälligkeiten jetzt in den Krankenhäusern vorstellig werden und allein die Suizidrate bei Jugendlichen, das ist exorbitant gestiegen. Ja. Das müssten wir erstmal kenntlich machen, dass dir hier gerade so etwas kommt. Und dann können wir uns Gedanken machen darüber, wie können wir die Heilung erstmal machen. Also ich finde den Gedanken gut, was ihr gesagt habt gerade. Aber ich glaube, viele Leute haben gar keinen Plan, was diese Zeit mit ihnen so sehr macht, weil sie in diesem Angstszenario drin verhaftet sind immer noch.
Ja, genau. Jetzt hast du auch schon so meine Intention eigentlich, warum ich hier bin, angesprochen. Weil ich das auch so sehe, ne? Dass ich denke, oder das, was ich wichtig finde, ist halt, dass genau diese Aufklärung auch bei den Leuten stattfindet. Ja? Also das ist für mich eigentlich wichtig, weil ich denke, Informationen, Zahlen, Daten, Fakten finde ich im Internet en masse. Ja? Aber wichtig ist eben, dass ich erkenne, wie diese Krise stattfindet oder dass die auch auf dieser psychologisch traumatischen Ebene stattfindet, ja, und dass da eben eine Chance besteht und Heilung besteht, ja, weil, wie ich gerade gesagt habe, wenn ich das für mich erkenne und auf diesen Weg dann gehe und sage, okay, ich nehme es als Chance und auch diese emotionale Verarbeitung mache und diese Befreiung mache, dass ich wieder klar und selbst bestimmt entscheiden kann und vor allem halt agieren kann und nicht immer nur auf diesem dramatisch belasteten Schuldmodus reagiere, ja, nur noch auf diesen Trigger dieses Schuld emotional, ich vermeide, es ist ja letzten Endes so ein Vermeidungsverhalten, das wir entwickelt haben, ja, dass wir sagen, will ich nicht, ja, muss nicht immer ein Trauma sein, kann auch einfach sagen, die Emotion nahe, will ich jetzt da gar nicht, will mich jetzt nicht so fühlen, ich will jetzt einfach nur gut gelaunt und happy sein, ja, und deswegen mache ich jetzt irgendwas, ja, deswegen, so, und das ist ein Vermeidungsverhalten und es bringt mich weg von mir selber und von meinen eigenen Zielen und von dem, was ich wirklich bin und was ich will, was ich eigentlich will, ne, und zurück auf diese eigentliche Ebene zu kommen, ist eben genau das so wichtig, dass man diesen Prozess erkennt und sagt, da findet, ich bin in dieser Schuld emotional verhaftet und auch diese traumatischen Ereignisse, die da drauf haben, ich bin in einem reaktiven Vermeidungsverhalten drin. Und da muss ich raus und muss hin zu einem selbstbestimmten, freien, agierenden Verhalten. Ja? Und das funktioniert halt nur, indem ich halt Situationen akzeptiere und auch auf diese Psychohygiene, ich nenne es jetzt mal einfach halber Psychohygiene betreibe, ja? Psychohygiene und emotionale Hygiene betreibe. Und mir dessen aber halt auch bewusst bin, dass ich das tue. Weil wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, was ich tue, kann man mich immer beeinflussen. Mhm. Und dann reagiere ich auch nur. Weiß ich aber, wie man mich beeinflusst, ja, und dass man mich beeinflusst, dann kann ich das natürlich selbstbestimmend agieren. Man kann sagen, will ich oder will ich nicht, mache ich oder mache ich nicht. Setzt aber halt voraus, dass ich es weiß. Ne? Und Wissen ist in dem Falle halt auch viel mit Spüren zu tun. Also wenn ich emotional oder psychisch beeinflusst bin, jeder weiß, dass wir das werden, ja? Werbung und so weiter. Aber ich denke mal, die wenigsten nehmen das an sich wahr. Was macht es eigentlich, wenn ich mir zum Beispiel so eine Werbung anschaue oder den ganzen Tag das Radio anhabe und eben beschallt werde? Was macht es mit meinen Gedanken? Was macht es mit meinen Gefühlen? Was macht es mit, ne? Was macht es mit mir? Wo sehe ich den Zusammenhang, dass ich jetzt den ganzen Tag Radio gehört habe und jetzt plötzlich mit meinem Arbeitskollegen oder meinem Kind emotional reagiere, wenn ich laut werde oder genervt bin? Und ich eigentlich gar nicht weiß, warum. Hat es dann, weiß ich, dass ich das mit dem Radio zu tun habe oder dass es gar nicht mit dem Kind zu tun hat, weil das Kind einfach nur eine ganz normale Frage gestellt hat oder der Arbeitskollege. Mhm. Ja? Also reagiere ich oder agiere ich, bin ich im Hier und Jetzt und agiere und entscheide bewusst.
Sehr interessant, was du sagst mit diesem Radio. Es gibt manche Cafés oder Restaurants oder so, da läuft zur Hintergrundbeschallung Radio. Da kommt dann halt das ein oder andere Lied, dann kommt plötzlich Werbung und dann kommen Nachrichten in einem Café. Ich habe schon oft gedacht, so um Gottes Willen, wer hat denn dem Besitzer gesagt, dass das eine gute Idee ist, hier jetzt diesen Alltagsstress in diesen Moment der Ruhe im Café eigentlich reinzubringen. Die Musik ist Geschmackssache, da läuft halt der oder der Sender, was weiß ich. Und dann kommt plötzlich zack, peng, Ukraine, bla bla bla. Weißt du, so das will doch eigentlich gar niemand wissen. Und das war jetzt gerade nur so ein Gedanke, dass das manche Menschen gar nicht mitkriegen, wie das diese Beeinflussung unterbewusst da ständig stattfindet. Ja,
ja, genau. Und das ist nicht nur die Musik, ja, im Radio, sondern das sind ja auch das Handy, das piepst. Ja, die sind, also letzten Endes muss jeder für sich das dann auch entscheiden. Aber es sind so viele Alltagssachen, ja, wo wir gar nicht bewusst wahrnehmen, wie sie uns beeinflussen. Mhm. Ja. Also für mich macht es einen Unterschied, wo mein Handy liegt, je nach Tätigkeit, die ich tue. Ja, sage ich, lasse ich es jetzt bei mir neben mir liegen oder lege ich es einen Raum weiter? Oder, ne? Einfach, weil ich für mich sage, okay, ich muss mich konzentrieren zum Beispiel. Ja? Ich muss Ruhe machen oder ich habe jetzt gerade, ja, komme von der Arbeit nach Hause und muss mich jetzt erstmal sortieren gedanklich, ja, weil viele Leute mir viele Sachen erzählt haben und das muss ich jetzt erstmal für mich in Ruhe verarbeiten, weil es ist ja natürlich, genau, also bei meiner Arbeit, man lernt ja auch immer vom Gegenüber, wenn man spiegelt, ja, und wird auch getriggert und jeder Klient, der mir seine Themen und Probleme erzählt und mit dem ich gemeinsam eine Lösung finde, ja, ist gleichzeitig ja auch das Thema von mir.
Du räumst ja kein Lager auf in deiner Arbeit, sondern du bist mental mit den Menschen verbunden. Du nimmst ihre Geschichte auf, ihre Gefühle, Emotionen. Das macht was mit dir. Du musst das erstmal prozessieren, dass du da mit dir selber klarkommst wieder. Das verstehe ich natürlich, ja.
Genau. Genau. Also das sind, genau.
Jetzt sind wir weit gekommen schon.
Gewalt und so weiter.
Jetzt sind wir in dem ganzen Gespräch schon ganz schön weit gekommen, aber wie können wir jetzt zu einem Abschluss kommen? Und zwar in die Richtung hier, dass Menschen, die das erkannt haben oder die zum ersten Mal von so etwas hören, da dann auch etwas mitnehmen können. Also zum einen ist es halt, ja, dieses Phänomen existiert. Traumata, die auch über ganze Generationen gehen. Dessen muss man sich erstmal stellen, das muss man erstmal aufnehmen und dann verarbeiten. Aber wie kann dann der Einzelne, der für sich selber auch erkennt hat, oh, das könnte mich eigentlich auch betreffen und stimmt, ich reagiere auch in manchen Situationen so, dass das für mich in Frage kommt. Was kannst du denen mitgeben? Weißt du, so, wir haben allgemein schon drüber gesprochen, aber vielleicht hast du 2, 3 kurze Tipps noch oder vielleicht auch Gedanken, um da tiefer gehen zu können, wenn jemand sich dafür interessiert.
Also es gibt, dass ein individueller Weg ist, muss jeder für sich das selber rausfinden. Aber
es gibt keine Pauschallösung. Ja, es gibt keine Pauschallösung. Ja,
genau, aber es gibt viele, ich sage es mal, viele Angebote, die in diesen Bereich jetzt gehen, der emotionalen Verarbeitung, wenn man Themen hat, Themen, die man verarbeiten will. Das fängt beim Psychologen an, sage ich mal, und hört bei irgendeinem Energiearbeiter und einem Coach auf. Ja? Also wir zum Beispiel machen das so, dass wir einfach Emotionen lösen. Wir lösen immer wieder unsere Emotionen. Wenn wir merken, oh, jetzt hängt es wieder, ja, jetzt ist die Frequenz gefallen und ich komme aus der Stimmung nicht raus, ich komme aus meinem Zustand nicht raus, ja, und dann wird ich blöd, meine Frau wird blöd, das Kind wird blöd, also alles klar, jetzt müssen wir wieder Emotionen lösen. Und dann werden Emotionen gelöst und dann ist wieder gut, alle wieder gut gelaunt, ne? Ist jetzt ein bisschen, aber
klingt jetzt ein Emotionen bisschen lösen, aber, ganz, ganz konkret, Emotionen lösen, wie würdest du das dann machen?
Also wir haben bestimmte Technik und meine Frau, also für alle, die NLP kennen, da hat meine Frau eben das ELP entwickelt, das emotionalische linguistische Programmieren. Da kann man so einzelne Emotionen oder Meta-Emotionsfelder lösen mit einer bestimmten Ausstreichtechnik und so.
Klingt interessant.
Okay, aber noch nicht sagen, ja, aber ja. Man kann das halt, letzten Endes geht es einfach darum, beobachte dich selber und deine Emotionen. Und wie das ist, also beobachten ist ja eigentlich schon der erste Schritt und das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Weil in dem Moment, wo du beobachtest, hast du sozusagen eine Außenperspektive. Ne? Also es gibt, kennt ja jeder die Experimente, die sich verändern, nur dabei, weil man Beobachter da ist. Ja? Doppelspaltexperiment und so weiter. Ja? Genau, also du hast so eine zusätzliche Perspektive auch und du bist auch raus ein bisschen aus dem Geschehen und kannst es so von außen, von oben anschauen. Ja? Und wie gesagt, allein dadurch verändert sich schon vieles. Und dann kannst du auch neu entscheiden. Und das fängt an bei, ja, ich gucke mir das an, ich beobachte es und sage, oh, ich merke, jetzt hocke ich schon so lange an diesem Bildschirm. Vielleicht sollte ich jetzt mal rausgehen, einen Spaziergang machen. Und dann aber auch diese Entscheidung treffen. Ja, und zu sagen, okay, jetzt gehe ich einfach raus, ob ich Lust habe oder nicht. Sonst irgendwas ist egal. Wichtig ist, dass man erstmal das Gewohnte verändert. Ja, der Rest kommt dann von ganz alleine. Ja, das bin ich wieder bei Akzeptanz, Tun, Heilung. Der Rest kommt von ganz alleine. Erstmal tun, sich und den Körper umkonditionieren, ja, dass man es einfach schon mal gewohnt ist, wenn man eine Stunde am Bildschirm hockt, dann rausgeht. Ja, das merkt man. Irgendwann fängt es plötzlich an, ist wie Maske tragen. Irgendwann hat man halt auf gesunde Art, ja, oh, jetzt gehe ich raus und gehe spazieren. Ja, und dann, oh, wo kommt der Gedanke her? Ja, hat man sich ankonditioniert. Und da einfach, sage ich, einfach machen, einfach tun. Beobachten, tun. Ja. Das ist eigentlich schon so das Erste. Und dann such dir deinen Lieblingspsychologen, such dir deinen Lieblingschanneler, der mit deinem Schutzengel spricht, dein Krafttier, dein Schamane, dein, ja, mach Ayahuasca, was auch immer dir Spaß macht, was dir hilft, wo du glaubst, ist
Aber auch Gespräche einfach mit, wenn ich mich einem Freund öffne, ne, und in der Familie offen reden kann. Und ne, also ist ja je nach Grad wahrscheinlich, ne, wie oder ja auch je nach Person dann. Ne? Also ob ich jetzt den Therapeuten brauche, was super sinnvoll sein kann, ne, keine Frage. Oder auch vielleicht sogar Klinik mal zwischendurch bei manchen, ne, dass das sinnvoll sein kann. Aber bestimmt doch auch dann ja, ne, das eigene Umfeld. Ne? Das wäre ja das Heilsamste, wenn es da dann nachher gut funktioniert, dass man generell einfach offen miteinander, ne?
Schulter auf jeden Fall, ja. Reden, reden, reden. Also wir haben immer ein Kommunikationsproblem. Ja, sag ich. Also das ist meine Beobachtung, die ich gemacht habe. Egal, um was es geht, es ist immer ein Kommunikationsproblem. Würden die Leute anfangen, darüber zu reden, ja, gäbe es viele Probleme oder keine Probleme. Sag ich, oder wir haben viele Probleme einfach nicht, weil in dem Moment, wo ich darüber rede, wo ich mich selbst erkläre, ja, macht es ja beim anderen, okay, und dann habe ich Verständnis. Und dann bin ich schon auf einer Verständnisebene. Dann bin ich raus aus der Schuldzuweisung hin zu einer Verständnisebene. Wenn dann ich noch ein bisschen Mitgefühl reinkriege, ja, super, klasse. Und dann, genau, findet auch schon Veränderung statt. Und dann bin ich nicht mehr, dann laufe ich, dann denke ich mir nicht mehr, oh, der schon wieder, mein Arbeitskollege, meine Frau, meine Kinder, sondern denke mir, ich freue mich drauf. Ja? Oder hey, mal gespannt, was heute passiert, ja, weil ich dann auch eine ganz andere, na, ich hab den anderen besser kennengelernt. Ne? Ich verstehe ihn und in dem Moment, wo ich ihn verstehe, habe ich eine neue Perspektive im Kopf über die Thematik, über die es geht. Ja? Und dann habe ich zum Beispiel schon zwei Perspektiven oder mehr, ja, im Kopf, wenn ich da reingehe. Und dann hat mein Kopf was zu tun. Ja, gibt dann also, ja, ich sage immer, wenn du schon immer, also aus dem Denken kommst du nicht raus, dein Kopf denkt immer, denk, aber dann gib ihm wenigstens was Anständiges zu denken. Ja? So, lass ihn nicht über Schuldzuweisungen zum Beispiel nachdenken, sondern lass ihn eben über solche Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, nachdenken. Ja?
Endlich mal was Anständiges und so weiter. Endlich mal was Anständiges zu denken. Genau. Manchmal kann es vielleicht auch helfen, einfach nur ein interessantes Gespräch über dieses Thema überhaupt mal sich reinzuziehen, so wie bei uns zum Beispiel jetzt gerade hier, dass man sich dieser Thematik überhaupt erstmal bewusst wird, dass es da gewisse Prozesse gibt, die in einem schlummern, die man noch gar nicht erkannt hat und dass es da auch Lösungen gibt, zum einen zum Erkennen, zum anderen zum Überwinden. Ja. Ja, Johannes, jetzt sind wir weit gegangen im Gespräch schon. Ja, hast du noch einen Punkt,
ja? Ja, mir kommt es immer so vor, auch dass war jetzt, ne, 199. Sendung, Johannes taucht auf, ne, jetzt haben wir eine Sendung zusammen und so, total super. Und da denke ich halt auch immer so, die Frage war ja vorhin im Raum gewesen, wie kriegen wir es in der Gesellschaft geändert? Und im Grunde genommen frage ich mich so vor 5, 6 Jahren oder so, wären da solche Gespräche wie das hier jetzt einfach so zusammengekommen? So, wäre das passiert? Und hätten jetzt, ne, etliche tausend Leute sich das angesehen und so und dadurch dieser Welleneffekt hätte sich das verbreitet. Ich glaube, diese auch wieder als Chancen, ne, die Zeit, die wir jetzt hier haben, dass solche Informationen, sich damit auseinanderzusetzen, was du jetzt alles erklärt hast, das ist eben auch wirklich das Positive, ne, dass da sehr viele Menschen vielleicht jetzt in Kontakt mit sich selbst weiterkommen durch solche Gespräche. Und da jetzt auch, ich will gar nicht sagen, also jeder trägt ja wahrscheinlich sein Päckchen mit sich rum. Und auch bei dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt hier die letzten 2 Jahre haben, dann gibt es die Befürworter, dann gibt es die Gegner. Aber sowohl in beiden Lagern sind wahrscheinlich auch traumatisierte Leute, ne, die Schuld zuweisen. Aber gut, hier haben wir jetzt eine Plattform, ne, und ein Gespräch auch hiermit gehabt, wo auch diese Seite, die jetzt vielleicht kritischer ist, sich trotzdem auch jeder Einzelne sich fragen kann, Mensch, wo habe ich denn was, wo ich vielleicht bei mir noch eine Wunde heilen muss? Wo muss ich denn bei mir selbst mal nachgucken? Ne? Auch wenn Mist läuft hier im Land, wenn ich viele Dinge nicht gut heiße. Aber bin ich jetzt nur in der Schuldzuweisung wieder bei anderen? Dann könnte ich mich auch fragen, ja, was ist denn bei mir selbst gerade noch? Ne? Mhm. Wo muss ich mal dran arbeiten? Und das fand ich schön, dass du ein paar Punkte genannt hast, auch gerade dieses Achtsamkeit, ne? Achtsamkeit trainieren, auf die eigenen Gefühle hin. Ne? Also super wertvoll. Finde ich auch interessant, was deine Frau macht oder du, falls du eine Webseite hast, gib doch mal, vielleicht kann man es unten drunter verlinken. Ich hatte ja auch noch eine Seite gefunden, von wo auch die Frage war, so ja, was kann man machen bei Traumatisierung? Fand ich auch schöne Tipps, vielleicht kann man es auch unten drunter setzen. Aber dieses für jeden selbst, ne, finde ich ganz, ganz toll, dass das Gespräch aus meinem Gefühl heraus jetzt einfach in die Richtung sehr viel Gutes hoffentlich auch irgendwo bewirkt. Das war mein Gedanke, Robert. Das mir gerade durch den Kopf schoss, wollte ich nur loswerden.
Ja, danke, danke. Ich denke, wir machen jetzt hier einen Punkt. Wir haben das Wesentliche, glaube ich, gesagt. Johannes, danke dir für deine Zeit, dass du dich auch hier, dass du den Mut hattest, zum einen uns das Video zu schicken und das Ganze dann noch zu vertiefen. Ja, also ich würde mir wünschen, dass der eine oder andere da auch über die Themen von dir stolpert oder vielleicht dann auch mit dir zusammen versucht, diese Themen da aufzuarbeiten. Würde ich mir wünschen.
Gerne, gerne. Ich freue mich über jeden, ja. Und ich danke euch auf jeden Fall auch für das Interesse, also dass ihr das Interesse so groß war und dadurch eben auch ich meiner Intention nachkommen konnte, das so ein bisschen zu verbreiten und dafür zu sensibilisieren. Und genau, da freue ich mich. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ich glaube, das Thema Traumata wird nicht weniger werden in unserer Welt. Je mehr Leute sich dessen bewusst sind, dass es sie betrifft oder dagegen ansteuern können, umso besser ist es. Ich sage danke an euch beide für eure Zeit. Danke für die, ja, für den tiefen Boden, den wir da oder die Tiefe, die wir erreicht haben. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, Jascha schon. Und euch, liebe Zuschauer, sage ich natürlich wie immer danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Liked uns, supportet uns, unterstützt uns. Alle Möglichkeiten findet ihr natürlich wie immer unten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier wieder bei Gott und die Welt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann.
Ciao. You